So, ihr Lieben, ich denke, wir fangen dennoch an, obwohl noch viele freie Plätze sind. Einige haben sich für heute Abend schon entschuldigt bei mir, dass sie nicht kommen können. Urlaubszeit, Pfingstferien, andere Veranstaltungen, was auch immer. Und auch unser lieber Bruder Thomas Hohenberger lässt sich entschuldigen. Er hat mir wahrscheinlich auch gesagt, warum er heute nicht hier sein kann, aber ich habe es vergessen. Tut mir leid, dass ich euch da nicht informieren kann. Aber Gott hat mir schon vor vielen Jahren mal so gelehrt, mich nicht abhängig zu machen von Zahlen. Vor Zuhörern, die vor mir sitzen. Ich habe vor Jahren mal in Nürnberg in einer kleinen italienischen Gemeinde gepredigt, war ich eingeladen. Und ich dachte, als ich dorthin fuhr, ich bin eigentlich nur für den Predigtteil verantwortlich. Und dann komme ich dahin, der Gemeindeleiter nicht da, der Pastor nicht da. 7 Leute sitzen vor mir und ich war in der Herausforderung, diesen Gottesdienst zu halten. Da war keiner unter denen, die irgendein Klavier betätigen könnten oder irgendwas. Und dann haben wir das so mit, ja, A Cappella, mehr oder weniger schlecht und gut, das irgendwie so runden gebracht. Aber da habe ich gemerkt, es kommt nicht darauf an, wie viele Leute zuhören. Es kommt darauf an, dass die Herzen offen sind für das, was Gott an dem Tag heute Abend in dieser Zeit tun möchte. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und das wollen wir jetzt gemeinsam auf Gottes Wort hören, achten, darüber uns austauschen, vielleicht auch ein Stück weit einfach sehen, was Gott für uns heute Abend vorbereitet hat. Und da möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, wo du uns zusammenführst, um nochmal intensiver auch über dein Wort nachzudenken. Wir danken dir für dein kostbares Wort, was aber wieder auch in unser Leben hineinsprechen möchte, was uns zurechtbringt, uns Orientierung gibt, uns zeigt, was auf deinem Herzen ist, du allmächtiger Gott. Deine Worte, die Bibel, sie ist so wunderbar, voller Schätze für unser Leben. Und wir wollen heute Abend wieder ein Stück tiefer einsteigen, wollen wieder neu etwas erkennen, was uns wichtig ist und was uns weiterhilft auf dem Weg mit dir. Und so bitten wir dich um deinen Segen und auch um deine spürbare Nähe. Dein Heiliger Geist soll regieren und all das Gesagte lebendig machen für uns. Gott sei Dank. Amen. So, könnt ihr euch erinnern, ich habe schon das Thema angekündigt beim letzten Mal. Tag des Herrn. Das ist ja ein Thema, was, wir sind ja in dem Thessalonicher Brief unterwegs, ein Thema, was beide Briefe miteinander ein bisschen verbindet oder das Thema auch durchzieht. Wir finden es im 1. Thessalonicher Brief und es kommt auch im 2. Thessalonicher Brief wieder, wird es zum zweiten Mal vom Apostel Paulus angesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich wollte jetzt nicht dort, wo Thomas aufgehört hat, einfach weitermachen, sondern ich nehme mal diesen Tag, diesen Abend heute so extra heraus, weil dieses Thema Tag des Herrn, ja, ich denke auch für uns ein wichtiges, ein herausforderndes Thema ist und vor allen Dingen, weil es diese beiden Briefe so miteinander verbindet. Thomas hat das schon in seinen Ausführungen uns weitergegeben. Der Apostel Paulus hat ja die Gemeinde in Thessalonich gegründet und er konnte bloß eine ganz kurze Zeit dort verweilen, musste schon, weil es Schwierigkeiten gab, nach kurzer Zeit wieder weiter. Aber der Apostel Paulus, er hatte ein apostolisches Herz gehabt. Ihm ging es nicht nur um schnelle Bekehrungszahlen, dass er damit glänzen kann, sondern bei ihm stand im Vordergrund auch, wie geht es weiter mit der Gemeinde? Das war ihm wichtig. Was wird daraus aus den Leuten, die sich da frisch bekehrt hatten? Es war ja eine sehr junge Gemeinde in Thessalonich gewesen. Wie geht es der Gemeinde? Er wollte am liebsten selbst noch einmal die Gemeinde besuchen. Er war verhindert, es ging nicht. Irgendwie kam es nicht dazu. Und dann kam er auf diesen Gedanken, seinen Mitstreiter Timotheus dorthin zu schicken in die Gemeinde, um ja etwas in Erfahrung zu bringen. Er sollte schauen, wie es der Gemeinde geht. Und als dann Timotheus zurückkommt, berichtet er von diesen ganzen positiven Dingen, die er dort in der Gemeinde gesehen und erlebt hat. Er berichtet von dem vorbildlichen Glauben, von der Wirkung, die das Wort Gottes auch in der Gemeinde hat und von der Liebe, die untereinander einfach sichtbar geworden ist. Das war so eine richtige, gute, junge Gemeinde. Ja, so kriegt man den Eindruck von der Bibel her. Paulus war voller Freude und voller Dankbarkeit. Er sprudelt. Aber es gab eben auch ein paar Probleme, ein paar Herausforderungen und auch Fragen, die diese jungen Christen beschäftigt haben. Eine Frage zum Beispiel: Was geschieht mit den Gläubigen, die verstorben sind, bevor Jesus wiederkommt? Das war eine ganz große Frage, die sie beschäftigt hat. Ja. Und das Zweite war, wann werden diese Dinge, von denen Paulus berichtet hat, wann werden diese letzten Dinge geschehen? Wann? Und das bleibt bis heute eine spannende Frage. Ja. Und Paulus antwortet und bringt auch beide Sachen so ein bisschen zusammen. Wir müssen wissen, diese ersten Christen, sie rechneten ja ganz stark damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Sie hatten eine Naherwartung, sie dachten, ja, Jesus kommt bald, wirklich auch zeitlich gesehen, bald wieder. Sie lebten darin, in dieser Naherwartung, in der Wiederkunft Jesu, und das zeichnete auch dieses lebendige Christentum aus, diese Naherwartung. Es ist schade, dass diese Naherwartung eigentlich heute weitestgehend, wenn mein Eindruck mich nicht trübt, verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist, dass Jesus bald wiederkommt. In der Praxis, aber steckt auch in der Lehre, in der Verkündigung, wird es wenig angesprochen. Aber ich glaube auch, eine Gemeinde, die nicht auf diese Wiederkunft Jesu wartet, diese wird sich irgendwann in dieser Welt etablieren, sich gemütlich einrichten, wird vielleicht eher nach anderen Dingen streben, nach Macht und Ansehen, wir sind die Größten. Aber eine Gemeinde, die direkt damit rechnet, dass Jesus bald wiederkommt, die hat eine Hoffnung und die hat auch Eifer, bis Jesus wiederkommt. Wir müssen unseren Auftrag erfüllen. Und immer dann, wenn wir mal die Kirchengeschichte anschauen, immer dann, in der Vergangenheit auch, wenn so geistliche Aufbrüche gewesen sind, Erweckungen stattgefunden haben, dann war diese Naherwartung, Jesus kommt bald wieder ganz vorne dran gewesen. Also das war wieder, diese Naherwartung war wieder ganz stark. Ein Kennzeichen von Erweckung, wenn man sich mal damit beschäftigt. Jesus kommt bald wieder. Und Paulus, der jetzt hier über diesen Tag des Herrn spricht, er spricht zu Leuten, die diese Erwartung, diese Naherwartung hatten, die diese in dieser Naherwartung lebten. Sie grüßten sich wahrscheinlich mit Maranatha, der Herr kommt. Ja. Das war so ein ganz gängiger Gruß der ersten Christen. Und jetzt war es aber scheinbar so gewesen, dass seit der Gemeindegründung in Thessalonich doch schon etwas Zeit vergangen ist, das wissen wir, und auch schon Leute, Geschwister, gestorben sind. Und da haben sie sich gefragt, wie du? Wir rechnen ja eigentlich, dass Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommt. Jetzt sterben hier in unseren Reihen Geschwister. Was wird mit ihnen, wenn sie nicht dabei sind, wenn Jesus wiederkommt? Und der Apostel Paulus, er geht jetzt hier in diesem Brief auf diese Frage ein. Was geschieht mit denen, die verstorben sind, die wir beerdigen mussten, bevor Jesus wiederkam? Damals hat man ja mehr in Höhlen begraben, nicht so wie wir das kennen, in Erdgräbern, Erdlöchern, sondern mehr in Höhlen. Aber trotzdem, die Leiber, sie sind verwest. Und da war irgendwie Verwirrung, da war Unklarheit. Sie wollten es jedenfalls wissen und schreiben, oder Timotheus bringt die Frage mit und Paulus bringt jetzt hier so eine grundlegende Belehrung. Und ich lese zunächst mal aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, und die Schwestern sind da immer mit einbezogen, ja, wisst ihr, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, das sind die Verstorbenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet euch, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Bis hierher. Offensichtlich hat Paulus dieses Thema, als er in Thessaloniki war, noch nicht ausreichend. In dieser kurzen Zeit konnte er das wahrscheinlich auch gar nicht dort darüber gelehrt. Wenn er schreibt, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Darüber wussten sie also nicht so richtig Bescheid. War noch nicht ausführlich behandelt worden, dieses Thema. Und darauf geht Paulus jetzt genauer ein. Warum? Und das schreibt er auch. Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die keine Hoffnung haben, auch um uns herum. Ja. Und tatsächlich ist es ja so, dass auf den Friedhöfen oder bei Beerdigungen, das sind wirklich die traurigsten Anlässe. Aber nicht für die Christen oder die in Christus Gestorbenen, die mit Christus gestorben sind. Sie sind beim Herrn und da ist eine Hoffnung, die auch gerade auch bei Beerdigungen wieder sichtbar werden darf, hörbar werden darf. Das muss keine traurige Veranstaltung für jemand sein, der ja, jemand Gläubigen beerdigt. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung gründet sich, so sagt Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Paulus sagt, die ihr jetzt begraben habt, die Verstorbenen, es ist nicht alles aus. Sie werden es nicht verpassen. Sie haben keinen Nachteil. Jetzt ist es ja so, Paulus hat ja im Römerbrief diesen Grundgedanken weitergegeben, wir sind mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Das war für jetzt, es gilt für jetzt, für uns. Und jetzt für die Zukunft gilt, so wie Christus auferweckt, Gott Christus auferweckt hat, so werden auch wir in Christus auferweckt werden. Oder er wird sich mit sich bringen. Und das ist eine Hoffnung, die in diesen Christen und auch in uns immer wieder leben darf und wachgerüttelt und wachgehalten werden soll. Die Wiederkunft Jesu, die Entrückung, die Auferstehung der Toten, das ist alles, sind alles Lehren oder Bestandteile der Lehre der Erlösung. Das gehört dazu, das darf man nicht ausblenden. Sie gründen sich im Erlösungswerk Jesu und sie haben ihre Gewissheit auch in dem Erlösungswerk Jesu. Weil Jesus das alles durchlaufen hat. Deshalb gibt es uns die Gewissheit, auch wir werden diese Dinge durchlaufen bis zur Auferstehung. Und Paulus sagt jetzt hier, und das ist interessant, dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Paulus war sich also bewusst, er spricht hier in der Autorität und in der Vollmacht des Herrn. Das ist nicht irgendwas, was er auf irgendeiner Bibelschule nur gelernt hat oder beim Theologiestudium. Übrigens, die Mitverfasser hier bestätigen das, ja, er spricht ja im Wir. Ja, wir sagen euch das. Und er meint damit Silvanus und Timotheus, die waren ja mit dabei gewesen. Die standen hinter diesem Brief. Das hat ja Thomas schon am Anfang deutlich gemacht. Aber viel wichtiger war, dass Jesus selbst dieses Wort, was Paulus hier bringt, bestätigt. Jesus selbst hatte dies gelehrt, verkündigt. Die Toten werden auferstehen, sagt Jesus. Und Jesus hat schon zwei Auferstehungen gelehrt. Eine zum Leben und eine zum Gericht. Und Paulus bezieht sich hier auf die Auferstehung zum Leben natürlich. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen schlafen, keineswegs zuvorkommen werden. Es geht also um die, die bereits gestorben sind und die, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Wie gesagt, die Lebenden, sie rechneten noch damit, dass Jesus zu ihren Lebzeiten kommt. Übrigens auch Paulus, der Apostel Paulus, hat bis zum Schluss damit gerechnet, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Das wird in seinen ganzen Briefen deutlich, bis auf seinen letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief, den er schreibt. Da schreibt er dann, die Zeit meines Abschieds ist gekommen. Da wird ihm bewusst, ich werde sterben, ich werde die Wiederkunft Jesu nicht mehr erleben. Aber ob wir die Wiederkunft Jesu zu unseren Lebzeiten erleben werden oder bis dahin schon gestorben sind, das macht Paulus deutlich, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Die Lebenden haben keinen Vorteil. Zumindest bei der Begegnung mit unserem Herrn. Ansonsten stelle ich mir schon die sogenannte Entrückung schöner vor, ja, wenn man einfach und weg ist man, stelle ich mir schon schöner vor, als einen leidvollen Tod zu sterben. Die wenigsten sterben, fallen um und sterben, ja, von einer Sekunde auf eine andere. Aber meistens geht ja der Zeit des Sterbens eine leidvolle Zeit, Krankheit oder irgendetwas anderes voraus. Aber was unsere Begegnung mit dem Herrn betrifft, haben weder die Verstorbenen noch die Lebenden einen Vorteil. Und Paulus führt dann hier weiter aus, wie das Ganze abläuft. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Das ist eine ganz interessante Bildsprache, die Paulus hier verwendet. Gar nicht so leicht zu deuten oder zu verstehen auch. Man könnte nämlich hier auch übersetzen, bei diesen Stellen, mit dem Befehlsruf oder mit der Stimme eines Erzengels oder mit dem Schall der Posaune, dann würde nicht so sehr auf diesen Zeitpunkt, auf einen unmittelbaren Zeitpunkt angespielt, sondern mehr auf die Art und Weise, wie er wiederkommt. Und wenn wir mal in die Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir Befehlsruf, Posaune, Stimme des Erzengels, sind alles Merkmale, Kennzeichen der letzten Zeit. Kennzeichen des Handeln Gottes. Und Paulus sagt, der Herr kommt so herab vom Himmel. Aber anscheinend nicht ganz und gänzlich, um sein Reich auf diese Erde aufzurichten, denn er spricht im Weiteren von einem Entrücktwerden. Ja, da kommen wir später noch dazu. Erstmal hier weiter in diesem Text. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also die verstorben sind, die werden zuerst, es gibt also eine Reihenfolge, sie werden zuerst auferstehen, die christusgläubig gestorben sind. So möchte ich es mal formulieren. Sie werden auferstehen mit einer neuen Leiblichkeit. Klar, die alten Leiber, sie sind verwest. Mit einem neuen Leib, mit einem Auferstehungsleib, das macht Paulus an anderer Stelle deutlich, ohne Brillen, ohne Zahnersatz, ja, ohne Krankheit, werden diese Leiber sein, ein verherrlichter Leib. Und dann sagt Paulus weiter, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, und da können wir uns auch fragen, etwa so wie wir sind, die Verstorbenen konnten ihre Brillen, ihre dritten Zähne ablegen und sagt es mit uns, wir werden vielleicht so entrückt, wie wir sind. Nein, auch bei den Lebenden gibt es eine Veränderung, eine Verwandlung, davon spricht Paulus im Korintherbrief. 1. Korinther 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also auch mit unseren Leibern passiert etwas. Auch wir werden verwandelt, wie das Paulus hier ausführt. Kommen einen neuen, unvergänglichen Leib. Weil ich freue euch darauf. Ich weiß nicht, wie es euch nach eurem Leib so geht. Es zwickt und knirscht ja doch hin und wieder irgendwo und mit Krankheit und Alterserscheinungen und all diese Dinge haben wir ja doch hin und wieder zu schaffen. Und dann gibt es einen neuen Leib. Ich freue mich drauf. Und das Ganze wird auch kein langer Prozess, wenn ich das hier richtig verstehe. Sondern Paulus spricht von einem Augenblick, in einem Nu. Also das dauert alles nicht sehr lange. Wenn wir mal im Buch der Offenbarung auch wieder schauen, einige Male, da spricht ja Jesus davon, ich ziehe, ich komme bald. Und das könnte auch übersetzt werden mit ziehe, ich komme schnell. Ja, das bringt doch mal eine ganz andere Betonung hinein. Dass, wenn ich komme, sagt Jesus, dann geht es ganz schnell. Dann ereignen sich die Dinge ganz schnell. Aber nochmal zuvor zu Vers 17. dann werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Entrückt dem Herrn entgegen in Wolken. Darüber wurde in der Christenheit auch schon viel spekuliert, über die sogenannte Entrückung. Es wurden sich Szenarien ausgemalt, zum Teil auch verfilmt, habe da so Videosequenzen gesehen, wo man sich das so in etwa vorstellt, wo dann auf einmal, wie war das gleich, eine Kirche, wo viele Leute drin sitzen und dann ist auf einmal der Großteil der Leute weg und ein paar sind zurückgeblieben. Also es gibt da so verschiedene Verfilmungen, die das dann versuchen deutlich zu machen. Der Mensch macht sich da so seine Gedanken, wie das ablaufen könnte. Aber mich erinnert es auch an die Himmelfahrt unseres Herrn, wo Jesus in einer Wolke aufgenommen wird, in den Himmel auf einmal plötzlich weg, in eine andere Dimension auch versetzt würde. Da heißt es genauso, wird er wiederkommen. Ja? Habt ihr das vor Augen, diese Bibelstelle? Die Jünger sind ganz erstaunt und die beiden Herren im weißen Gewand, die Engel, sagen zu ihnen, was schaut ihr so? Genauso wie Jesus auffahren ist jetzt zum Himmel, so wird er wiederkommen. Die gleiche Art und Weise. Und wenn wir das so bedenken, ist es ja auch wichtig für uns vor Augen zu haben, der Himmel, das ist nicht irgendwo in eine Richtung. Wenn wir zum Himmel, vom Himmel sprechen, zeigen wir immer nach oben oder schauen nach oben, stimmt's? Aber eigentlich oder viel mehr ist Himmel eine andere Dimension, eine ganz andere Dimension. Es ist ein Schritt aus unserer Welt in die Welt Gottes hinein. Und deswegen heißt es, dem Herrn entgegengerückt werden. Christus kommt aus dem Himmel und so stelle ich mir das vor, weil Christus auch in uns lebt, ist das so eine große Anziehungskraft, dass es uns einfach ja, zueinander hinzieht. Wir werden ihm entgegengerückt und vereinigt mit ihm. Und dann heißt es, für immer bei ihm zu sein, das wird herrlich. Darauf dürfen wir uns freuen, für immer bei unserem Herrn zu sein. Das alles sind Sachen, die wir mit unserem Denken gar nicht so richtig fassen können. Wo unser Denken überfordert ist. Wo wir uns vielleicht so ein bisschen unsere Vorstellungen machen und auch mal Meinungen austauschen können, wie wir uns das vorstellen. Aber letztendlich, wie es wirklich sein wird, das wissen wir nicht. Wir sind auch da ziemlich gefangen in unserer dreidimensionalen Welt. Ja. Wir haben alles nur Länge, Breite, Höhe, aber die Dimension Gottes, sie geht in keine Richtung. Sie ist frei von Raum und Zeit. Und so können wir uns auch diese Dinge gar nicht so richtig vorstellen. Paulus sagt in einem Nu und damit der Sichtbarkeit der Vergänglichkeit entrückt. Dem Materiellen auch. Entnommen und alle Zeit beim Herrn. Ich freue mich darauf und ich hoffe, du auch. Wie schön wird es werden. Und Paulus sagt, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Manchmal macht man sich ja gegenseitig Angst mit diesen Worten. Ja? Es soll ja Leute gegeben haben, die haben andere damit ja schon ermahnt und Angst gemacht. Pass auf, wenn der Herr kommt. Ja? Sei bereit. Und ich habe auch von Leuten gehört, dass sie als Kind so erzogen sind. Wenn sie irgendwas Schlechtes gemacht hat, dann haben die Eltern gesagt, ja, was ist, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Ja. Und das macht natürlich Angst. Das macht das riesen Befürchtungen. Und dann kommst du als Kind nach Hause und anders als sonst sind plötzlich deine Eltern nicht da. Du kriegst einen riesen Schreck, oder? Ja. Also das ist Missbrauch des Wortes Gottes. Ja. Das machen wir nicht. Wir sollen einander trösten, sagt Paulus damit, dass Jesus wiederkommt. Es soll Freude machen, es soll Hoffnung machen. Es soll Trost geben, gerade in den schweren Zeiten auch. Und vielleicht die Gläubigen in Thessalonik, sie mussten schon öfter jetzt am Grab Abschied nehmen von geliebten Glaubensgeschwistern, wie wir auch. Und Paulus sagt, das ist der Trost, den wir haben. Das ist der Trost, den wir haben auf Friedhöfen, an Gräbern. Das ist die gemeinsame Hoffnung, die uns trägt über den Tod hinaus, in die Ewigkeit hinein, die Auferstehung der Toten. Aber eine zweite Frage war noch offen. Wann? Wann wird es sein? Wann wird das alles geschehen? Und aus der heutigen Sicht denken wir ja vielleicht, Mensch, damals, die Thessalonicher, das war gerade mal 20 Jahre her, wo als Jesus das verkündigt hat, die sollten mal 2000 Jahre warten. Ja? Wir haben halt viel mehr Recht auf die Frage, wann endlich. Ja? Und doch ist es schon über die ganze Jahrtausende hindurch eine typische Frage für Menschen gewesen, wann. Das zeigt, dass wir in diese Zeit eingebunden sind, dass wir an diese Zeit gebunden sind. Es ist auch verständlich, unser Leben ist ein Leben in der Zeit, mit der Zeit, ein Gang durch die Zeit. Wir leben mit der Zeit. Wir haben Armbanduhren, gut, mittlerweile ich keine mehr, ich habe jetzt Handy. Aber wir haben Terminkalender. Und dann fragen wir immer, wann? Wann? Für uns sind Zeitpunkte zu wissen ganz, ganz wichtig. So funktioniert unser Leben. So organisieren wir uns. Und es geht in dieser Welt nicht ohne die Zeit. Wir brauchen Zeit, um zurechtzukommen. Klar, es gibt auch Kulturen, die sind ein bisschen lockerer im Umgang mit der Zeit. Ja, da ist Pünktlichkeit nicht so wie bei den Deutschen das höchste Gut. Aber schon damals auch in dieser antiken, orientalischen Kultur war es eine spannende Frage. Wann? Wann wird es soweit sein? Wann wird das alles geschehen? Doch der Apostel Paulus, er sagt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Schade eigentlich, oder? Das hätten wir doch so gerne gewusst. Warum hatten sie es nicht nötig? Entweder, weil anscheinend Paulus schon ausführlich darüber gesprochen hatte, als er bei ihnen war, oder, und das glaube ich fast viel mehr, weil keinem von uns, auch ihnen damals, ein Datum geholfen hätte. Nicht von Bedeutung wäre. Stell dir mal die Frage, was würdest du tun? Wie würde dein Leben anders aussehen, wenn du wüsstest, Jesus kommt Ende Juni 23 wieder? Was würdest du verändern? So einiges, oder? Man würde nochmal richtig Gas geben in sein Glaubensleben, dass man nochmal ein paar Punkte sammelt, dass dann Lohn im Himmel reichlich ausfällt und dass man auf alle Fälle bereit ist, wenn Jesus wiederkommt. Wir würden nochmal die Bibel durchscannen, was es alles braucht, um bereit zu sein. Aber genau das will Gott nicht. Dass wir wegen eines Datums, wegen eines Zeitpunktes, wegen irgendeiner Frist ihm gefallen wollen. Sondern er möchte unser Herz alle Zeit bereit. Darum geht es. Aus Liebe. Und deshalb würde uns ein Zeitpunkt nicht weiterhelfen. Das soll nicht der Grund sein, dass wir Jesus konsequent nachfolgen, dass wir ihm dienen, soweit wir können, unser Bestes geben und auf ihn warten. Paulus fährt fort, denn ihr selbst wisst genau, dass dieser Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also das wussten sie schon anscheinend. Das hat Paulus schon mal gesagt. Paulus ging davon aus, dass sie das wissen, dass sie sich vielleicht auch daran erinnern, was er damals, als er die Gemeinde gegründet hatte, auch gelehrt hat. Hat mir so gedacht, wir können uns manchmal nicht an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern, oder? Geht es euch da anders? Und sie sollen sich erinnern, was Paulus da gepredigt hat, in dieser Zeit, als die Gemeinde gegründet wurde. Und hier kommen jetzt zu dieser spannenden Begrifflichkeit, Tag des Herrn. Eine Formulierung, ein Begriff. Was ist wohl damit gemeint, Tag des Herrn? Was stellst du dir, vielleicht machen wir mal kurz so eine Umfrage, was stellst du dir vor, wenn du das so liest oder hörst, Tag des Herrn? Was verbindest du für Gedanken damit? Was ploppt da bei dir auf?
Gericht und Gerechtigkeit.
Gericht und Gerechtigkeit. Zwei Pole, genau.
Jesus wird kommen und alle werden ihn sehen.
Mhm. Also, Jesus wird kommen, ich tue mal wiederholen für die Aufnahme. Jesus wird kommen und alle werden ihn sehen.
Dass es hell wird und dann auch gleich wird.
Hell und dunkel, Licht und Finsternis. Genau. Wenn Paulus das verkündigt hat, dann hat er ja immer im Gedanken auch das Alte Testament. Wir wissen ja schon aus unseren Dingen, die wir hier weitergegeben haben, das Neue Testament stand damals noch gar nicht zur Verfügung. Und der Tag des Herrn ist ein wesentlicher Inhalt auch der alttestamentlichen Prophetie. Wenn ihr mal bei den Propheten aufmerksam lest, wo überall dieser Begriff auch verwendet wird, Tag des Herrn, bei Joel, Saraja, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und ganz stark auch bei Zephania, ja, Tag des Herrn. Sie erwähnen das schon im Alten Testament und meine Frage war immer, muss das unbedingt ein 24-Stunden-Tag sein? Was meint ihr? Da schauen wir mal zunächst, bevor wir uns damit weiter beschäftigen, schauen wir mal zunächst, was der Apostel Petrus darüber schreibt in seinem Brief. Er schreibt im zweiten Brief, Kapitel 3, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Tag, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also worauf ich hier bei diesem Text erstmal hinaus will, ist, Petrus sagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und umgekehrt, und ein Tag wie 1000 Jahre. Ja. Also das ist eine ganz andere Zeitrechnung oder Zeitempfinden auch. Bei Gott ticken die Uhren anders. Das merken wir immer, wenn wir beten und es geschieht nicht gleich, ja, was wir uns wünschen oder hoffen. Bei Gott ticken die Uhren anders. Gott sieht auch Zeit anders als wir. Wir messen immer Zeit in Länge. Aber Gott misst die Zeit mehr nach Fülle. Fülle der Zeit, ja, die Ereignisse, der Inhalt, die Ausgefülltheit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn zum Beispiel. Da mussten gewisse Dinge erfüllt sein. Es musste nicht bestimmte Zeit abgelaufen sein, sondern es musste etwas, wie soll ich das sagen, eine bestimmte Situation herbeigeführt sein. Gott misst die Zeit in der Fülle der Ereignisse. Und auch wir, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben ja unterschiedliche Zeitempfinden. Wenn ich im Urlaub irgendwo am Strand liege, da vergeht mir die Zeit eigentlich viel zu schnell. Ja? Und wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, da kommt das wie eine Ewigkeit vor. Da kommen andere vor mir dran, ich weiß gar nicht warum. Ja? Oder das Arztzimmer öffnet die Tür nicht, ist gar niemand drin, ich weiß auch nicht warum. Also es erscheint mir immer wie eine Ewigkeit da. Und so empfinden wir auch Zeit anders. Bloß, dass wir uns mal ein bisschen so vorstellen können auch, da können bei Gott 1000 Jahre in der Geschichte der Menschheit vergehen und Gott sagt vielleicht darüber, es war gar nichts los. Gar nichts passiert. Gerade wenn wir uns mal überlegen, diese 400 Jahre zwischen den Testamenten, ja, war anscheinend gar nicht für Gott, gar nichts Aufschreibbares los gewesen. Obwohl da viel passiert ist. Da gibt es ja auch Literatur darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber das war jetzt nichts, was Gott erwähnenswert in seinem Wort hielt. Aber Gott sagt, es kommt am Ende der Zeit ein Zeitabschnitt, oder die Propheten sprechen auch davon, ein Zeitabschnitt, da kommt alles geballt, gefüllt, vollgepackt. So eine Zeit ein, die ist so vollgepackt von Ereignissen, gewaltige Gerichte, wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, Katastrophen, Kriege, aber auch die Vollendung der Geschichte, Nationen, Vollendung der Heilsgeschichte, auch mit Israel, Vollendung der Gemeinde. Und es beginnt mit der Auferstehung der im Glauben Gestorbenen, der Entrückung der Gemeinde, wo Jesus ja seiner Gemeinde entgegenkommt. Und es beinhaltet aber auch der Tag des Herrn, das sieht man bei den Propheten auch, dass Jesus sein Reich aufrichtet auf dieser Erde, Gericht hält. Und dann erfüllt sich all das, was die Propheten sagten. All das ist im Tag des Herrn inbegriffen, enthalten. Es ist also ein Zeitabschnitt, nicht unbedingt ein 24-Stunden-Tag. Und diese Zeit wird, wie gesagt, beschrieben mit großen Katastrophen im kosmischen, aber auch im natürlichen Bereich. Erdbeben, Meteoriten stürzen auf die Erde, die Sonne verfinstert sich auch am Tag. Ja, gewaltige Kriege, Völker sind in Aufruhr und mittendrin immer wieder Israel. Israel. Aber eine Zeit auch, in der die Gemeinde Jesu scheinbar herausgenommen wird, wenn ich die Bibel richtig verstehe. Tag des Herrn, das ist diese letzte Zeit, wo die Gemeinde aus dem schlimmsten Zeit errettet wird. Doch der Tag des Herrn enthält ja nicht nur Gerichte, diese Katastrophen, diese Kriege, sondern er enthält auch Buße und Erneuerung für Israel. Und darüber, oder auch über mehr Details, da kann man dann mal bei den Propheten oder auch im Alten Testament nachlesen, aber das möchte ich heute nicht, darauf möchte ich nicht gemischt bei unserem Text bleiben. Die Propheten, müssen Sie überlegen, die Propheten schauten ja in die Zukunft und sie sahen die Ereignisse, und oftmals bleibt für uns die Reihenfolge und auch der zeitliche Abstand zwischen diesen Dingen verborgen, die ganzen Abläufe. Sie sehen den Tag des Herrn in Verbindung immer wieder mit Israel, sie sehen diese furchtbaren Gerichte, aber sie sehen auch eine Erneuerung, Umkehr, sie sehen ihren Messias kommen, der sein Reich aufrichtet, und das sehen sie alles miteinander. Sie sehen das erste Kommen Jesu, tun das nicht so trennen der Prophetie, und das zweite Kommen Jesu als letztendlich in seiner Herrlichkeit. Sie sehen, dass Jesus Zeichen und Wunder tut, dass er auf einer Eselin in Jerusalem einreitet. Sie sehen ihn, das Opferlamm, Jesaja 53 zum Beispiel, am Kreuz leiden, Psalm 22 immer wieder. Etliche Jahrhunderte vorher. Sie sehen das erste Kommen, sie sehen das zweite Kommen, all die Katastrophen und aber auch, wie er sein Reich wieder aufrichtet. Und die Propheten, die schildern das alles nebeneinander. Ja? Und wir bekommen da oftmals den Eindruck, das müsste alles so in einer Reihenfolge ablaufen, aber wir erkennen nicht die Zeit dazwischen. Und so ist es für uns gar nicht so leicht, das zu erkennen, wie es gemeint wird. Und deshalb ist es auch für uns nicht so wichtig, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Aber wir erkennen damit auch ein Stück weit, dass die Juden, dass es gar nicht so einfach war für die Juden, das zu unterscheiden. Und wir brauchen uns da nicht wundern, dass sie auf einen Messias gewartet haben, der kommt zum Herrschen. Dass sein Reich, seine Jünger haben ihn ja gefragt, Jesus, kommst du jetzt, um dein Reich aufzurichten? Sie haben ihn gesehen, dass er Zeichen und Wunder tut, dass er die Kranken heilt, und dachten, jetzt ist es soweit, er richtet sein Reich auf. Warum? Weil in den Propheten, und sie kannten die Propheten sehr gut, in den Propheten alles nacheinander aufgelistet wird. Also zurück zu Paulus. Wenn Paulus von dem Tag des Herrn spricht, dann hat er das alles, was die Propheten gesagt haben, im Kopf, was sie darüber verheißen haben. Und er sagt jetzt im Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass dieser Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also erstmal, dieser Tag kommt, das steht fest, ja, darauf leben wir zu. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht, sagt Paulus. Überraschend, unangekündigt. Ein Dieb kündigt sich nicht an, oder? Hat schon mal jemand einen Dieb erlebt? Wir waren mal, wo wir noch jung verheiratet waren, mit einer anderen Familie im Wohnmobil in Südfrankreich im Urlaub gewesen und sind da bloß so ganz wild irgendwo angehalten, gecampt, im Wohnmobil geschlafen, übernachtet. Und in einer Nacht versucht jemand von draußen, unser Wohnmobil aufzubrechen. Ja? Nun, wenn das sich angekündigt hätte, hätte ich drinnen mit einem Knüppel gestanden. Baseballschläger oder irgendwas, ja? Ich war sehr überrascht. Zum Glück bin ich noch rechtzeitig aufgewacht und konnte das ganze Eindringen dann verhindern. Aber so ein Dieb, der hat kein Interesse dran, sich anzukündigen. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, ohne Vorankündigung. Die meisten Diebe kündigen sich nicht an. Und so kennen auch wir diesen Zeitpunkt nicht. Was mich erstaunt, Jesus sagt ja mal zu seinen Jüngern, er selbst kennt den Zeitpunkt nicht. Ja. Sie fragen ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Und er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Oder Matthäus 24, 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Und doch ist diese Frage nach dem Zeitpunkt in der Christenheit immer wieder ein spannendes Thema. Das beschäftigt die Christenheit immer wieder. Und es wurden immer wieder neue Daten bekannt gegeben und Spekulationen angestellt, wann denn Jesus wiederkommt. Da tauchen irgendwelche Propheten auf und geben was weiter. Da werden Bücher geschrieben, ja, die müssen sie dann irgendwann wieder vernichten oder revidieren, weil Dinge nicht eingetroffen sind. Doch Jesus sagt, keiner weiß den Zeitpunkt. Und Paulus sagt, ich habe euch auch kein Datum gesagt, aber ich habe gesagt, es kommt überraschend. Es geschieht plötzlich. Wir sollen nicht rechnen, wir sollen warten und bereit sein. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Vorbereitet sein. Der Dieb kommt zwar überraschend, aber wir, die wir darum wissen, dass ein Dieb kommt, wenn wir mal jetzt in dem Bild sprechen wollen, ja, wir können uns darauf vorbereiten, dementsprechend. Dass wir, wenn er kommt, bereit sind. Nun ist unser Herr ja kein Dieb, ja, das wissen wir alle. Ein Dieb kommt, er holt sich das, was ihm nicht gehört. Jesus ist anders. Er kommt und holt sich sein Eigentum. Ja. Seine Leute, die zu ihm gehören. Und das ist der Unterschied, der große Unterschied zwischen Jesus und einem Dieb. Aber bei dem Warten oder Abwarten gibt es Kennzeichen, sagt Jesus. Und jetzt wird es wieder spannend für uns. Ne? Kennzeichen. Selbst Jesus bei seiner Rede auf dem Ölberg hat von Zeichen der Zeit gesprochen. Es gibt Hinweise, keine Termine. Hinweise, Orientierungspunkte, so ein Anhaltspunkt. Und ebenso belehrt jetzt Paulus die Gemeinde, Vers 3. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Gas geben. Friede und Sicherheit. Das war so, oder das sagt Paulus, das ist so diese gängige Aussage. Wenn sie sagen, das ist interessant, wenn sie sagen, jetzt spricht er wieder die an, die anderen, außerhalb der Gemeinde. Es ist ja interessant, wenn man da den Text mal aufmerksam liest, wie Paulus diese Fürworter immer wieder wechselt. Einmal redet er die an, die zu Christus gehören, und einmal spricht er von denen, die nicht an Jesus glauben, ihm nicht nachfolgen. Also, hier spricht er jetzt von der öffentlichen Meinung. In dieser Zeit wird es lauten, Friede und Sicherheit. Alles gut, macht euch keine Gedanken, wir haben es im Griff. So ist der Mainstream in dieser Zeit. Und wenn wir mal schauen in den Medien, überall Friedensverhandlungen, Friedensversammlungen, Friedensappelle, aber doch haben wir noch hier und da oder viel Unfrieden in dieser Welt. Aber es wird eine Zeit kommen, da sieht alles nach Frieden aus, alles nach Sicherheit aus, alles geht so weiter. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Dann kommt ein Verderben, sagt Paulus. Nicht allmählich, sondern plötzlich. Ein plötzlicher Umbruch geschieht. Paulus gebraucht ja dieses Bild von den Geburtswehen. Genau dasselbe Bild gebraucht übrigens Jesus auch. In Matthäus 24, nur mit einer anderen Betonung. Paulus will das Plötzliche, das Überraschende deutlich machen. Ja? Plötzlich treten die Wehen ein. Warum? Er spricht zu denen, die nicht zu Jesus, oder von denen, die nicht zu Jesus gehören. Jesus hingegen spricht zu seinen Jüngern. Er spricht da über die Zeichen der Zeit und sagt, all dies aber ist der Anfang der Wehen. Er betont, diese andere Art der Wehen, diese leichten Anfänge, diese Intervalle, dieses stärker werdende, diese Abstände, die immer kleiner werden, das alles zeichnet diese Geburtswehen aus. Und wenn der Zeitpunkt der Geburt nahe gekommen ist, dann kommt eine Wehe und sie lässt wieder nach, es vergeht eine Zeit. Intervalle, sie werden stärker, aber die Abstände dazwischen werden immer kürzer. Ihr Frauen, ihr könnt euch aus mit Geburtswehen Ich war nur so passiv immer dabei gewesen. Aber so als Vater von 5 Kindern habe ich schon ein bisschen was davon mitbekommen. Ja. Und so erfüllen sich, sagt Paulus, diese Dinge am Ende der Zeit. Diese markanten Ereignisse, sie werden heftiger, geschehen in immer kürzeren Abständen. Und das ist bedeutungsvolle Zeichen, Hinweise auf die Zeit, in der wir leben, in der auch immer wieder, das Volk Israel war ja auch immer wieder so ein Zeichen, so ein markantes Zeichen für die Zeit, in der wir leben. Große Schübe auch bei der Rückkehr der Juden nach Palästina. Und da waren immer wieder die Christen ganz aufgeregt. Jetzt kommt Jesus wieder. Ja? Könnt ihr euch daran erinnern? Bei der Staatsgründung oder erstmal bei der Landbesiedlung schon, dann bei der Staatsgründung, mit den ganzen Einwanderungswellen, die es immer wieder gab, bis heute. Immer wenn irgendwas Aufregendes in Israel passiert, pass auf, Jesus kommt wieder. Ist das schlecht? Nein, das hält wach, oder? Das rüttelt uns immer wieder wach. Man kann sich ja fragen, die Christen, sie haben mit dieser Naherwartung gelebt. Jesus kommt bald wieder. Waren sie falsch gewesen? Nein. Diese Naherwartung ist ein Kennzeichen des lebendigen Christentums. Immer dann haben Christen gedacht, Jesus kommt wieder, immer wieder neue Impulse, stärker werdend, immer kürzere Abstände. Bei einer normalen Geburt gehören die Wehen dazu. Sie sind sogar notwendig, unausweichlich. Aber zwischendrin beruhigt es sich wieder. Und das ist interessant, was Paulus dazu sagt. Wir haben es ja schon gelesen im 2. Petrus. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Ja? Manchmal denkt man das, wie es einige für eine Verzögerung halten. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist das Anliegen Gottes. Ja. Deshalb zögert er die Zeit raus, solange es geht. Gott streckt die Zeit, gibt noch Gnade. Aber, ihr Lieben, wir sind näher dran als je zuvor. Kein Datum, aber Hinweise. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Okay?